2026 ist Paul-Gerhardt-Jahr.
Weil Gerhardt vor 350 Jahren, 1676, gestorben ist.
Wir reden heute über das Lied O Haupt voll Blut und Wunden. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 85. Den Text hat Paul Gerhardt geschrieben nach dem Hymnus Salve Caput Cruentatum des Arnulf von Löwen. Und dieser Hymnus ist vor 1250 entstanden.
Hans Leo Hassler ist als Melodist vermerkt 1601. Es gibt eine geistliche Quelle in Brieg, die nach 1601 datiert ist, außerdem eine Quelle Görlitz 1613 und dort ist das Volkslied Herzlich tut mich verlangen notiert als Melodiequelle. Es ist das Wochenlied für
Karfreitag.
Willkommen beim Wochenlieder-Podcast mit Pfarrerin Katrin Mette.
Das bin ich.
Und
Kantorin Martina Hergt.
Und das bin ich. Hast du eine Lieblingszeile in dem Lied oder eine Lieblingsstrophe?
Meine Lieblingsstrophe ist die Strophe 6. Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht, von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herze bricht, wenn dein Haupt wird erblassen im letzten Todesstoß, alsdann will ich dich fassen in meinem Arm und Schoß.
Und warum diese?
Paul Gerhardt drückt hier quasi mein Verhältnis zum Kreuz ganz gut aus. Ich kann das nicht verstehen, ich kann dem auch nur begrenzt Sinn abgewinnen, aber was ich kann, ist, mich dem Kreuz und dem Anblick auszusetzen, also der Geschichte und dem Anblick Jesu. Was übrigens in dieser Strophe passiert, was mir bisher gar nicht so bewusst war, aber was ich jetzt gelernt habe, man schlüpft quasi, während man das singt, in die Rolle der Mutter Jesu, in die Rolle Marias. Denk mal an die vielen Darstellungen der Pietà, ja, wo du Maria siehst mit dem Körper ihres toten Sohnes im Arm. Und das wird ja hier quasi besungen. Als dann will ich dich fassen in meinem Arm und Schoß.
Du bist ja gleich richtig tief im Text
drin. Ja, das
drin.
Ist auch ein tiefes Lied, Martina. Da müssen wir jetzt schon mal ganz in die Vollen gehen, finde ich. Was bewegt dich denn bei dem Lied?
Ich gehe noch mal so ein bisschen drüber. Mich bewegt bei dem Lied insgesamt die Innerlichkeit, die Anmut der Sprache und die Tiefe des Textes. Und das Lied in dieser Mischung, also Anmut, Sprache, schöne Texttiefe, wunderbare Melodie, ergreift es mich auch immer wieder, wenn ich singe. Also es ist nämlich super schwer, Melodien oder gute Worte zu Leid, Tod, Sterben zu finden. Und ich glaube, deshalb hat das Lied auch für viele Menschen, gerade in seelsorgerlichen Bezügen, spielt dieses Lied eine wichtige Rolle. Und natürlich ist es verwoben auch mit kirchenmusikalischen Werken. Was wäre die Matthäus-Passion ohne diese Choralmelodie, die da fünfmal eingewoben ist?
Echt fünfmal?
Ja, in die Dramaturgie des Werkes, also Nummer 21, Erkenne mich, o Hüter, Nummer 23, Ich will ja bei dir stehen. Dann kommt nochmal die Melodie mit Befiehl du deine Wege. Dann kommt unsere O Haupt voll Blut und Wunden, erste Strophe in der Nummer 63, 62, wenn ich einmal soll scheiden. Also es ist einfach nur meisterhaft und sehr, sehr berührend auch.
eine lange Folge, haben wir schon am Anfang gesagt. Martina, wie gehen wir denn heute vor?
Na, wir reden jetzt nicht zu groß über Paul Gerhardts Leben, denn das haben wir an anderer Stelle schon getan. Sucht einfach in unserem Podcast die Folgen mit Paul Gerhardt. Es gibt ja einige Lieder.
Ich stehe in deiner Krippen hier zum Beispiel.
Genau. Oh, sondern wir reden vielleicht erstmal über Arnulf von Löwen und natürlich die Vorlage, vielleicht über Hans-Leo Hassler und die Melodie und natürlich auch über den jetzigen Text.
Okay, los geht's. Arnulf von Löwen und die Vorlage zu unserem Lied. Arnulf von Löwen ist um 1200 geboren in Löwen. Das liegt heute in Belgien und scheint ein wunderschöner Ort zu sein. Also ab auf unsere Urlaubsliste dann.
Muss ich mal bei Google Earth gleich besuchen.
Wirklich, ich habe.
Ja, hast du geguckt?
Ich habe die Webseite angesehen und habe zu meinem Mann gesagt, da fahren wir als nächstes hin. Wirklich, es sieht,
okay.
Sieht toll aus.
Löwen in Belgien, ein Geheimtipp.
Gestorben ist er 1250 und er war von 240 bis 248 Abt in einem Kloster in Brabant.
Wir vermuten, das Kloster wird so ausgesprochen, Kloster Villers-la-Vie.
Aber ganz sicher sind wir nicht.
Nein, und wir freuen uns auf Zusendungen, ob wir etwas falsch gemacht haben. Ja, das Kloster gibt es aber übrigens nur noch als Ruine. Man kann dort auch niemanden fragen, liebes Kloster, ja. Wie wirst du ausgesprochen?
Aber immerhin gibt es das noch als Ruine. Viele Klöster gibt es gar nicht mehr. Ja, und apropos gar nicht mehr, man weiß auch nicht sonst viel über den Arnulf von Löwen. Eigentlich nur, dass er einen Passionszyklus aus 7 Teilen geschaffen hat. Der ist schon länger bekannt, dieser Zyklus. Und der wurde früher dem relativ bekannten Theologen und Abt Bernhard von Clairvaux zugeschrieben.
Ja.
Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass das Kloster Villers-la-Vie eine Gründung Bernhards ist. Stand der heutigen Forschung ist aber, dass dieser Zyklus von unserem Arnulf stammt.
Hat dieser Zyklus denn auch einen Namen, dieser Passionszyklus?
Ja, er wird unter dem Titel Salve Mundi Salutare gestellt. Also unter den Titel Salve Mundi Salutare gestellt. Das heißt übersetzt, gegrüßet seist du, Heil der Welt. Und mit den Worten Salve, also gegrüßt seist, beginnt jeder der 7 Teile des Zyklus. Und nun musst du dir vorstellen, dass sich jeder der 7 Teile ein anderes Glied oder einen anderen Körperteil des gekreuzigten Christus vornimmt und den so meditativ verehrt.
Okay.
Also Füße, Knie, Hände, Seite, Brust, Herz und Gesicht. Ja, und dabei geht es darum, das Leiden Christi mitzuempfinden, das Leiden sich in der Gegenwart zu vergegenwärtigen mit dem Ziel, dadurch dem Gekreuzigten zu begegnen. Ja, aber du hast ja nach dem Namen gefragt. Dieser Zyklus wird auch Rhythmica Oratio genannt. Das ist ein Kurztitel. Der Langtitel dazu heißt Rhythmica Oratio ad unum quodlibet membrorum Christi patientes et acruce pependentis. Heißt übersetzt rhythmisches Gebet an jedes einzelne der Glieder des leidenden und am Kreuz hängenden Christus. Also das, was ich dir auch gerade vorher erklärt habe. Ne? Und der letzte Teil dieses Zyklus, der sich dem Gesicht, dem Angesicht Christi widmet, der bildet die Vorlage für Paul Gerhardts O Haupt voll Blut und Wunden.
Interessant, ja, sehr interessant. Deshalb ist das 1200 wirklich
Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn.
Es könnte sein, dass Gerhard den ganzen Zyklus schon in seiner Schulzeit in Grimma kennengelernt hat. Er hat ihn jedenfalls während seiner Zeit in Mittenwalde nachgedichtet, den ganzen Zyklus, also nicht nur den 7. Teil, sondern das komplette Ding gehalten. Bis heute hat sich aber nur die Nachdichtung des 7. Teils, also unser Wochenlied meine ich damit, O Haupt voll Blut und Wunden. Und ich würde sagen, nach wie vor ist das Passionslied der evangelischen Kirche. Verschaffen wir uns doch mal einen Eindruck vom 7. Teil des rhythmischen Gebets, also von der lateinischen Vorlage. Und zwar ist es so, dass der lateinische Text 5 Strophen hat und Gerhard hat aus jeder Strophe der Vorlage 2 Strophen seiner deutschen Übertragung gemacht. Ich lese jetzt mal die 5. Strophe des lateinischen Textes vor, damit ihr, die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, mal so einen Eindruck bekommt, wie das rhythmisch und vom Reim her auf Latein klingt. Und dann liest Martina die deutsche Version, also Gerhards Übertragung, vor. Ich beginne mit dem lateinischen Text. Und ihr Lateiner, bitte verzeiht mir, falls ich es falsch ausspreche. Ich mache es so gut, wie ich kann. Dum memori est necesse, noli mihi tunc de esse. In tremenda mortis hora, veni Jesu absque mora, tuere me et libera. Cum iubis emigrate, Jesu care tunc appare. O amator applectende, temet ipsum tunc ostende, in cruce saluti fera. Das waren 10 Zeilen.
Ja, ich habe mitgezählt.
Sehr gut. Mit dem Reimschema A, A, B, B, C, D, D, E, E, C. Also die 5. und die 10. Zeile reimen sich und dazwischen sind
einfache Paarreime.
Paarreime, genau. Und jetzt mal, was Paul Gerhardt daraus macht.
Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wann ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wann mir am allerbängsten wird um das Herze sein, so reiß mich aus den Ängsten Kraft deiner Angst und Pein. Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod, und lass mich sehen dein Bilde in deiner Kreuzesnot. Da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll dich fest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl.
Gerhardt macht aus den 10 Zeilen des lateinischen Originals 2-mal Strophen mit jeweils 8 Zeilen. Und während das lateinische Original immer 8 Silben in jeder Zeile hat, haben die Zeilen bei Gerhardt abwechselnd 7 und 6 Silben. Und Gerhardt legt auch ein anderes Reimschema zugrunde, nämlich ein Kreuzreimschema, also kein Paarreim, sondern ein Kreuzreimschema A, B, A, B, C, D, C, D.
Ich mach's mal vor. Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod und lass mich sehen dein Bilde in deiner Kreuzesnot. Mhm. Na, was meinst du?
Also, was Rhythmus und Reim angeht, beschreitet Gerhardt eigene Wege.
Und wie sieht's mit dem Inhalt aus? Das war die Form.
Inhaltlich gibt's eine große Nähe. Gerhardt folgt seiner Vorlage, aber nicht sklavisch. Er setzt schon eigene Akzente. Man kann zum Beispiel die Auffassung vertreten, dass der Hymnus im Original brautmystische Elemente einbaut, also Elemente aus einer Frömmigkeit, die Seele oder den glaubenden Menschen als Braut versteht und Christus als den Bräutigam. Ja, das ist damit gemeint mit Brautmystik. Und Braut und Bräutigam wollen natürlich zusammen sein, sich in inniger Liebe verbinden. Also der Gläubige will sich in inniger Liebe mit Christus verbinden. Und dieses Moment, was im Originalhymnus da ist, das scheint doch in Gerhardts Fassung ein bisschen zurückzutreten. Da geht es weniger um Liebe und etwas mehr um Glauben. Mhm. Ich lese dir mal vor, was Ansgar Franz zu den Unterschieden zwischen der lateinischen Vorlage und Paul Gerhardts Adaption schreibt. Er schreibt: Holzschnittartig vergröbernd könnte man sagen, dass es im mittelalterlichen Hymnus um die Liebe geht, im barocken Kirchenlied, also in Paul Gerhardts O Haupt voll Blut und Wunden, im barocken Kirchenlied dagegen um den Glauben. Beide spirituellen Sphären generieren 2 verschiedene Strukturen, in die das weitgehend identische biblische Material eingeordnet wird. Das Lied hält so von Anfang bis Ende die Spannung zwischen dem Beter und dem Göttlichen gegenüber aufrecht. Der Hymnus dagegen tendiert zur Vereinigung beider. Die Liebe bringt zusammen, was zusammengehört, Braut und Bräutigam. Der Glaube bringt zusammen, was eigentlich unendlich weit voneinander getrennt ist, Mensch und Gott.
Schauen wir doch jetzt gleich mal auf den Text des Wochenliedes, auf die Struktur des Liedes.
Genau, man kann das so die, die vielen Strophen so ein bisschen einteilen, ne, in Abschnitte. Mhm. In Strophe 1 bis 3 beschreibt Gerhard das Antlitz des Gekreuzigten, der noch am Leben ist. Und er macht das nicht distanziert, von Weitem, sondern man hat den Eindruck, dass der Autor und damit auch wir als Singende unmittelbar unter dem Kreuz stehen und Jesus anreden. Also wir schauen nicht von Ferne, wir reden auch nicht mit anderen Gläubigen über Jesus, wir reden mit ihm oder vielleicht sogar besser zu ihm, weil er ist ja trotzdem ein Monolog, er antwortet ja nicht. Ne? Wir reden Jesus an und beschreiben in diesen ersten drei Strophen traurig und entsetzt, was wir sehen.
Ja, und auch sehr konkret. Also da ist vom Blut und Verletzung die Rede, dass Jesu Gesicht totenblass ist, bespuckt wurde. Das ist schon, ja, beschreibend, ist schon richtig.
Mhm. Und es ist kein unbeteiligtes Beschreiben, ne, sondern ein mitleidendes, entsetztes. Mhm. Ich denke, dieser Eindruck stellt sich ein, weil Gerhard das Aussehen Jesu, wie es jetzt ist, am Kreuz irgendwie in Beziehung setzt zu einem anderen Bild, zu einem Kontrastbild. Und das Kontrastbild, das Gerhard dem sterbenden Jesus entgegensetzt, ist das Bild des Heilandes und Gottessohnes. So wie wir ihn von vielen Gemälden zum Beispiel kennen. Ne? Da wird er als König dargestellt mit Umhang, Krone, Zepter. Dieses Gegenbild meint Gerhard, wenn er dichtet, O Haupt, sonst schön gezieret mit höchster Ehr und Kron. Ja, also so müsste es eigentlich sein. So kennen wir eigentlich den Heiland. Und jetzt hier der absolute Kontrast, der blutende, bespuckte Jesus.
Das ist schon gut gemacht.
Ja, also überhaupt, Paul Gerhard, das habe ich jetzt erst durch den Wochenlieder-Podcast so richtig kapiert, ist ja ein großer rhetorischer Künstler. Ja. Also der beherrscht die Kunst der sprachlichen und ethischen Mittel wie kein zweiter. Lass uns kurz mal auf einige der Mittel schauen, die er in diesem Lied einsetzt. Wir machen das mal an Strophe 1 fest. Martina, fang du mal an.
Ja, ich schaue jetzt gerade in den Text. Da steht, O Haupt, voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn. Da haben wir dreimal das Wort voll. Das fällt mir gleich auf.
Ja, das ist sehr intensiv. Ne? Leiden im Übermaß sozusagen, dreimal voll.
Und wenn man noch die nächsten beiden Zeilen dazu nimmt, da fällt mir auf, dass die dunklen Vokale dominieren. Also O und U.
Ich mache mal vor oder ich zeig's mal. O Haupt, zum Spott gebunden mit einer Dornenkrone.
Ja, O und U sind hier vielleicht Klagelaute, dunkle Klagelaute.
Ja, übrigens mit diesem Stilmittel arbeitet auch schon der lateinische Hymnus in der ersten Strophe. Der ist nämlich auch sehr gut gemacht und Gerhard hat sich da wohl auch einiges abgeschaut. Mhm. Weil du jetzt bei den dunklen Vokalen warst, ne? Im zweiten Teil der Strophe kommen dann andere Vokale, da kommt dann gehäuft das Ö und das I und das E vor.
Ich mach's mal vor. O Haupt, sonst schön, Ö, gezieret I, mit höchster Ö, mit I, Ehr und Zier, da haben wir wieder E und I.
Und also das ist auch wieder dieses Kontrastbild. Ne? Den Klagelauten am Anfang werden helle Laute gegenübergestellt. Dem Schmerzensmann wird Christus der König und Herrscher gegenübergestellt. Und dann in der vorletzten Zeile der ersten Strophe wechselt die Perspektive nochmal. Da heißt es, jetzt aber hoch schimpfieret. Helle Laute, die aber wieder etwas Dunkles ausdrücken. Ne? Also hoch schimpfieret ist ja dieses verächtlich gemacht, bespuckt, angefeindet. Ich habe dazu gelesen, dass man hier den Eindruck bekommt, dass das Lied irgendwie die Orientierung verlieren würde. Ja? Es sind helle Vokale, aber was Dunkles ausgedrückt, was vielleicht mit diesem raschen Blickwechsel zu tun hat zwischen diesem erhabenen Heiland auf der einen Seite, so wie wir ihn kennen und wollen, und dem Gekreuzigten auf der anderen Seite. Ja? Und das Singende Ich kommt gar nicht mehr hinterher mit seinen Gefühlen.
Wie bei so einem Film, wo auch dieses Licht so wechselt in schnellen Sequenzen, gerade wenn es besonders dramatisch ist. Mhm. Ja,
ja. Ja, und dieses ganze schmerzhafte, verworrene Gefühls- und Gedankenchaos endet dann aber wieder in einer Art Ruhepunkt, also nämlich in dem Gegrüßet seist du mir. So endet ja die erste Strophe.
Ja, das finde ich seltsam, dieser Gruß.
Ja, der ist sehr vielschichtig, meiner Meinung nach. Also der stammt erstmal aus der lateinischen Vorlage. Da begann ja die Strophe mit dem Wort Salve.
Ach, Salve, ja, sei gegrüßt.
So könnte man das übersetzen, genau. Und Gerhard, der setzt jetzt den Gruß nicht an den Anfang, sondern an das Ende der ersten Strophe. Und er formuliert, gegrüßet seist du mir. Also da werde ich als Singender das erste Mal in eine ausdrückliche Beziehung zum Gekreuzigten gesetzt. Ja, gegrüßet seist du mir. Das ist jetzt was, was sich zwischen uns beiden vollzieht, also zwischen Jesus und mir. Was ich noch bemerkenswert finde an diesem Gruß, er erinnert mich an eine Stelle aus der Passionserzählung, wie sie uns das Markus-Evangelium, auch das Matthäus und das Johannes-Evangelium schildern. Da wird ja von der Misshandlung Jesu erzählt. Mhm. Er wird gegeißelt und dann setzen Soldaten ihm die Dornenkrone auf, machen sich über ihn lustig, indem sie ihn grüßen. Sei gegrüßt, König der Juden. Mhm. Also heißt es in der Luther-Übersetzung. Und ich mag mich irren, aber vielleicht deutet Gerhard hier schon an, dass wir zwar einerseits entsetzt und traurig unter dem Kreuz stehen, andererseits aber auch etwas von diesen grausamen Spöttern in uns haben, die sich an Schwächeren vergreifen. Ja.
Scheinheilig. Mhm.
Genau, dass wir nicht als unschuldige Menschen unter dem Kreuz stehen. Und das spielt ja dann im Laufe des Liedes auch noch eine große Rolle, vor allem in Strophe 4. Aber auch Strophe 1 deutet schon in die Richtung, wenn nämlich das lyrische Ich fragt, wer hat dein Augenlicht? Dem sonst kein Licht nicht gleichet, so schändlich zugerecht. Das ist aber nicht Strophe 1, wie ich gerade gesagt habe, sondern das ist schon Strophe 2. Da sind wir jetzt schon in die Strophe 2 gesprungen. Gerhards theologische Antwort auf die Frage, also die Frage, wer war das eigentlich, wer ist dafür verantwortlich, lautet, ich war das.
Es ist meine Schuld.
Es ist meine Schuld. Jesus stirbt meinetwegen.
Lass uns mal in Strophe 4 und 5 gucken. Ich glaube, das ist jetzt schon fast eine Überleitung zu diesem Teil des Liedes. Also wir haben erst unter dem Kreuz gestanden, haben beschrieben, haben uns da wiedergefunden unter dem Kreuz.
Die Frage wurde gestellt, wer ist schuld? Und jetzt in Strophe 4 wird die Antwort quasi gegeben. Ja. Ne? Also da bekennt das singende Ich in Strophe 4 seine Schuld an dem Geschehen. Rhetorisch in Form eines Chiasmus in einer kreuzförmig angeordneten Formulierung. Du, ich, du.
Chiasmus, das habe ich ja noch nie gehört. Ja. Ich mach's mal vor. Nun, was du, Herr, hast erduldet, ist alles meine Last, also du und ich. Und dann andersrum, ich und du. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast.
Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier steh ich oben, der Zorn verdient hat. Gib mir nur eine Arme,
Da sind wir natürlich im Herzen der lutherischen Passionstheologie des 17. Jahrhunderts. Die macht ja den Gedanken stark, dass wir Menschen als Sünderinnen und Sünder vor Gott eine Strafe verdient haben, nämlich den Tod, und dass Jesus am Kreuz stellvertretend für uns bestraft wurde, und zwar freiwillig. Dass Christus die Strafe, die eigentlich uns zukommt, auf sich genommen hat. Und so formuliert Gerhard: Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Mhm. Ja, und dann bitte, dass ich Jesus ihn anzuschauen.
Schau her, hier stehe ich armer, gib mir den Anblick deiner Gnade.
Das waren jetzt beide Male kleine Stücke aus Strophe 4, ne? Und wahrscheinlich,
Strophe 5?
Warte mal noch, ich denke, gib mir den Anblick deiner Gnade, heißt wahrscheinlich, blick mich gnädig an, schau mich gnädig an.
Mhm.
Genau, und in Strophe 5 geht's weiter.
Erkenne mich, mein Hüter, mein Hirte, nimm mich an.
Also wir haben hier so einen Dreischritt aus Anblicken, Erkennen und Annehmen. Ne? Da ist ja so eine Steigerung drin. Anblicken, Erkennen, Annehmen.
Ich will hier bei dir stehen.
Auf Strophe 6 und 7, da fällt ein dreifaches Ich will auf.
Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht. Von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herz bricht. Wenn dein Haupt wird erblassen im letzten Todesstoß, als dann will ich dich fassen in meinen Arm und Schoß.
Wir stehen ja schon die ganze Zeit unter dem Kreuz. Jetzt in Strophe 6 benennt Paul Gerhard das noch mal ausdrücklich. Und damit schlüpfen wir in die biblische Gestalt, beziehungsweise die biblischen Gestalten, die unter dem Kreuz ausharren, jedenfalls den Evangelien zufolge. Und wer war das denn? Also wenn wir uns das älteste Evangelium, das Markus-Evangelium anschauen, waren alle Jünger abgehauen und nur die Jüngerinnen waren noch da.
Ja, es steht in Markus 15, ab Vers 40. Und es waren auch Frauen da, die von ferne zuschauten, unter ihnen Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobus des Kleinen und des Joses und Salome, die Jesus gefolgt waren, als er in Galiläa war und ihm gedient hatten, und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren.
Also die Jünger waren weg, die Frauen waren nicht weg, aber sie schauten nur von ferne zu, also in einigem Abstand. Ja. Wir stehen ja an dem Lied aber unter dem Kreuz, also das muss nochmal jemand anders sein. Wenn wir jetzt noch ein anderes Evangelium zu Rate ziehen, begegnen wir auch Frauen, die unter dem Kreuz stehen, also ganz nah bei Jesus, wie in dem Lied. Das Johannesevangelium berichtet nämlich, dass Jesu Mutter da war und ihre Schwester, also Jesu Tante. Außerdem eine Maria, die als Frau des Klopas beschrieben wird, und Maria von Magdala. Drei Marias und Jesu Tante und ein Jünger. Der Jünger, den Jesus lieb hatte, wie Johannes. Es immer mal heißt. Das wird nicht gesagt, dass das Johannes ist. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass der immer noch heißt, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Der wurde später mit Johannes identifiziert, aber das steht eigentlich nicht im Evangelium drin. In diese Gruppe reihen wir uns als Singende also ein. Und damit werden wir auch zu Handelnden. Bisher haben wir ja geklagt und uns in den Anblick des Gekreuzigten versetzt. Und wir haben ihn um etwas gebeten, nämlich uns anzuschauen, zu erkennen. Und jetzt werden wir aktiv. Und die Handlungen, die Gerhard hier beschreibt, die haben auch so eine innere Steigerungslogik. Also bei Jesus stehen, ausharren, wenn er stirbt, und dann den Leichnam im Arm und im Schoß zu halten. Und das wird dann in Strophe 7 noch einmal überboten durch die Vorstellung, zusammen mit Jesus zu sterben.
Ach, möcht ich um mein Leben an deinem Kreuze hier mein Leben von mir geben, wie wohl geschehe mir.
Und irgendwie verschmilzt ja in Strophe 6 und 7 die Gegenwart des lyrischen Ich mit der Zeit des sterbenden Jesus. Bislang konnte man sich auch vorstellen, dass sich das Ich vor einer Darstellung des Kreuzes befindet, ne? Zum Beispiel vor einem Gemälde oder dass sie ein Kruzifix betrachtet. Aber in Strophe 6 und 7 ist es eine Live-Szene. Also wir sind live bei der Kreuzigung dabei. Das hat Gerhard auch aus der Vorlage übernommen, deren Qualität sich an der Stelle auch einfach nochmal zeigt.
Ich danke dir von Herzen.
In Strophe 8 und 9 kehrt das Ich dann schrittweise wieder an seine eigene Zeit zurück, könnte man sagen. In Strophe 8 ist das noch nicht so ganz eindeutig. Martina, liest doch noch mal vor.
Ich danke dir von Herzen, o Jesu, liebster Freund, für deines Todes Schmerzen, da du's so gut gemeint. Ach, gib, dass ich mich halte zu dir und deiner Treu, und wenn ich nun erkalte, in dir mein Ende sei.
Wenn ich nun erkalte. Das könnte das Mitsterben unter dem Kreuz meinen, wie in Strophe 7, aber auch den Tod, der uns als Sinken noch bevorsteht. Ne? Deutlicher ist es dann in Strophe 9.
Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird um mein Herze sein, so reiß mich aus den Ängsten Kraft deiner Angst und Pein.
Hier. Es ist deutlich, dass das singende Ich sein eigenes Sterben imaginiert und Christus bittet ihm dann beizustehen. Und Gerhard schildert das in drei gleichgebauten Formulierungen, die immer so mit wenn beginnen und mit die Schlussfolgerung mit so, also oder wenn so ist die gleichgebaute Formulierung. Wenn ich einmal so soll scheiden, so scheide nicht von mir.
Wenn
ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür, okay. Und so weiter, ne?
Es steigert sich, Scheiden, Tod, Leiden und zum Schluss geht es ja noch um Todesangst, um Sterbenskampf. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, so reiß mich aus den Ängsten Kraft deiner Angst und Pein.
Hier wird auch deutlich, warum Jesus uns im Sterben beistehen kann, weil er das selber erlebt und durchlitten hat, weil er es kennt.
Erscheine mir zum Schilde, zum Tod. Yeah.
die 10. Strophe, die wirkt aber dann ganz anders.
Ja, gerade waren wir noch im Todeskampf, oder es war vom Todeskampf die Rede in flehenden, sich steigernden Bildern und Bitten, und nun kommt alles zur Ruhe. Es geht zwar auch mit zwei Bitten los, aber die sind irgendwie ruhig, fast zuversichtlich, finde ich. Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod. In Strophe 9 dominieren die Verben und jetzt dominieren Substantive in der letzten Strophe, ne? Und dadurch tritt diese Ruhe ein. Es geht los mit zwei Bitten, aber zwei ruhigen Bitten, und dann folgen zwei Aussagen, die beide mit den Worten »Da will ich beginnen«. Und was das »Ich will« greift auf das ganze Lied zurück. »Da will ich nach dir blicken«, so wie das lyrische Ich es in den ersten Strophen, Strophen 1 bis 4, geschrieben hat. Was will das Ich noch? Da will ich glaubensvoll dich fest an mein Herz drücken. Das greift Strophe 6 auf, die Absicht des Sinkens, den toten Leib Christi zu halten und an der eigenen Brust zu bergen. Was ja ein bewegendes und trauriges Bild ist. Vielleicht geht dir das auch so, Martina. Das Lied mündet in einer knappen Schlusssequenz. Wer so stirbt, der stirbt wohl. Das ist gefasst und gelassen, ja, aber nicht irgendwie, das ist kein Triumphgeschrei, ne? Jesus ja, lebt gesetzt. Mit ihm auch ich, sondern so, so ganz ruhig.
Ja, zur Melodie, was gibt es da zu berichten und zu den Melodisten? Das wird jetzt nicht so umfangreich wie die Textbetrachtung, keine Angst. Die Melodie ist im phrygischen Modus geschrieben, also wieder Dur und Moll. Wir haben eine rhythmisch vereinfachte Fassung vorliegen, und zwar eines ursprünglichen Liebesliedes. Mein Gemüt ist mir verwirrt. Nun werdet ihr euch wundern, warum das jetzt nicht bei uns unter den Verfasserangaben steht, weil Mein Gemüt ist mir verwirrt stammt von Hans Leo Hassler, ist 1601 erstmals im Hassler Lustgarten Neuer Deutscher Gesang erschienen, und Hassler hat sich also nur diese Melodie erdacht, und diese Melodie hat einfach nochmal einen anderen Text dann zugeordnet bekommen, nämlich den wir hier stehen haben, Herzlich tut mich verlangen später.
Okay, habe mich wirklich schon gewundert, ja.
Hans Leo Hassler, Geburtsdatum ist nicht bekannt, aber sein Taufdatum, nämlich im Oktober 1564 in Augsburg. Man weiß, dass er aus einer Musikerfamilie stammt und zunächst seine Ausbildung beim Vater erhielt, ging dann 1584 nach Venedig, wurde Schüler von Andrea Gabrieli, und dieser war ein bedeutender und seinerzeit sehr bekannter Komponist und Organist der Renaissance. Also Hassler ging nach Venedig und lernte dort mehrkörige venezianische Chormusik kennen, und das hat ihn sehr nachhaltig geprägt. Das muss opulent gewesen sein, was da in den Kirchen Venedigs musiziert wurde. 1585 kehrt er zurück und wird Kammerorganist des Grafen Octavian II. Von Fugger und später Organist an St. Moritz in Augsburg. Und nach dem Tod des Grafen Octavian ging Hassler 1601 nach Nürnberg. Dort hat er sich erstmal kaufmännischen Geschäften gewidmet. Der hat nämlich versucht, einen Orgelautomaten herzustellen.
Leierkasten.
Na, ein bisschen mehr. Okay. Wirklich eine Orgelmaschine sozusagen. Aha. Und hatte auch selber entwickelt. Ich weiß jetzt nicht, ob das so viel eingebracht hat. Jedenfalls siedelt er 1604 nach Ulm über und heiratet die Kaufmannstochter Cordula Klaus 1605. Und während der Ulmer Zeit hat er dann wieder komponiert, sehr, sehr intensiv. Von 1604 bis 1608 sind wirklich viele seiner geistlichen Werke entstanden. Und da kommt jetzt Venedig zurück. Der hat also diese italienischen Einflüsse, die Klangpracht der Chormusik mit der deutschen Liedtradition verbunden. Und da hat er entscheidend auch zur Entwicklung des protestantischen Kirchenliedes beigetragen. Dann war er ab 1608 Kammerorganist des Dresdner Kurfürsten, Christian II. Von Sachsen. Der war kinderlos, und dann folgte der Sohn, ich glaube, seines Bruders später auf den Thron, Kurfürst Johann Georg I. Und da hat er natürlich mit dem Gefolge des Kurfürsten sogar an der Krönungsfeierlichkeit des Kaisers teilgenommen in Frankfurt damals. Und während dieser Reise ist er verstorben an Schwindsucht. Das war 1612. Ja, kurz nach Erscheinen des weltlichen Liebesliedes von Hassler schrieb der Pfarrer Christoph Knoll 1563 bis 1630 gelebt, eine Kontrafraktur. Und zwar dieses vorhin genannten Liedes. Und zwar ein geistliches Sternenlied. Herzlich tut mich verlangen nach einem seligen End. Das erschien 1603 in Görlitz. Und zu Gerhards Zeiten war diese Melodie mit diesem Text verbunden. Und die muss Gerhard gekannt haben. Wahrscheinlich hat Johann Krüger Gerhard angeregt, diese Melodie zu nehmen, den Passionsliedtext auf diese Melodie zu schreiben. Ganz sicher ist das nicht. Aber Krüger und Gerhard, das wissen wir, kannten sich ja, weil sie zusammen gearbeitet haben an der Berliner Nikolaikirche. Und 1656 wurde der Text Gerhards mit dieser Melodie erstmal abgedruckt. Es gab auch andere Komponisten, die Melodien hatten und zu diesem Text oder Melodien sich ausgedacht haben. Und es gab auch viele Komponisten, die an der Melodie, die sich jetzt mit Gerhards Text verbunden hat, herumgearbeitet haben. Also zum Beispiel Johann Hermann Schein oder Johann Stobäus, die haben diese Melodie leicht nachbearbeitet. Da steht so irgendwie in hymnologischen Büchern, die sollte ernster gemacht werden. Aber auf jeden Fall war diese Kombi, hat sich durchgesetzt und war hat Eingang gefunden. Es gibt noch eine andere Kombination, wenn ich das sagen darf, und zwar von diesem Paul Gerhardt-Text mit der Melodie zu Befiehl du deine Wege von Johann Ebeling. Das, also nicht wundern, deshalb im Weihnachtsoratorium gibt es diese Kombination nochmal anders. Was passt so gut daran, Text und Melodie? Also erstmal haben wir zwei Fassungen von der Melodie, eine rhythmisierte, eine spätere gekletterte. Gerade bei der älteren ist aber das Wort-Ton-Verhältnis, also wie die Betonungen sitzen, ganz stimmig. Das fühlt sich alles ganz organisch an. Die Halben- und Viertelnoten, die betonen im Wechsel die wichtigen Hauptwörter, also Haupt, Blut, Wunden. Und wunderbar ist auch am Anfang dieser Aufgang in der Melodie mit dieser Quinte. Oh Haupt, na, 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 na. Erst dieser Quintaufgang und dann geht die Melodie in kleinen Tonschritten nach unten. Das ist wie so ein Aufschrei, würde ich sagen, dieses erste Intervall und dann so ein Schmerz, so ein langsames Absenken, so wie ein Schmerz vergeht. Vielleicht ist das jetzt auch schon zu viel. Ich finde aber dieses Motiv super, super stark. Und es folgt ein Mittelteil. Der hat in der alten Fassung überhaupt keinen komplizierten Rhythmus oder kein nichts irgendwie, was einen rauswirft. Der wird eher ganz, ganz karg. Das ist auch irgendwie verrückt. Man tritt aus diesem na, 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 raus, so na, 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 so einem geraden Laufen. Das ist wie, als wenn man aus dem Rhythmus geworfen wird. Weißt du, wie so aus dem Herzrhythmus, aus dem Lebensrhythmus. Und dann kommen die letzten beiden Melodiezeilen und die nehmen wieder den Rhythmus der ersten beiden Zeilen auf. Und dieser Rhythmus passt auch so gut, weil der besonders diese Worte wie schön gezieret oder hoch schimpfieret richtig hervorhebt. Ja, es gibt so ein paar Besonderheiten vielleicht bei der Melodie, dass oft an den Zeilenenden das nicht nach unten geht, sondern mit einem aufsteigenden Schlusston endet. Zeile 1, 3 und 7. Also ich mache mal die Stelle vor. Oh Haupt zum Spott gebunden. Na, das ist bunden. Ich bleib zum Bunden. Hm. Und das macht es so unfertig. Das erzeugt so eine weiterdrängende Wirkung. An jeder Zeilenende denkst du, es muss doch noch weitergehen.
Auch so, es wirkt auch zerbrechlich irgendwie ja, dadurch.
Das klingt nachdenklich, noch nicht fertig, zaudernd, hadernd. Ja, und alles windet sich um den Ton E herum als Anker und Mitte der Tonalität. Und endet ja auch so und das wirkt gerade auch am Ende auch unfertig, also auch fremd. Überhaupt wirkt ja schon dieses Phrygisch fremd für unsere Ohren. Es spricht für die Qualität dieser wunderbaren alten Liedfassung mit dem Text, dass die später geklettete rhythmische Form, das hat man ja so in der Aufklärung gemacht, aber auch nichts an Kraft verloren hat oder dass sie auch nach wie vor so oft tradiert wurde, dass viele Menschen sagen, die kennen wir eher, diese Fassung. Also beide Melodiefassungen, ich finde die erste, die ältere natürlich schöner, aber auch die zweite haben eine nach wie vor eine berührende Wirkung, auch wenn die zweite so im Viervierteltakt ganz gerade ist. Und warum hat man die Melodie begradigt? Vielleicht damit noch dazu noch ein Wort, denn es gibt ja auch andere Melodien im Gesangbuch, wo zwei Fassungen stehen, ein feste Burg. Mit dem Rationalismus verändert sich das Frömmigkeitsideal. Man wollte in der Aufklärung eher weniger so affektgeladene Melodien und leidenschaftliche Ausdrucksformen und wollte eher Würde und edle Einfalt ausstrahlen. Und deshalb hat man so vieles, was so affekthaft wirkte, einfach ein bisschen zurückgenommen. Und so erklärt sich, weshalb wir eine geklättete rhythmische Fassung haben, die jünger ist als die Melodiefassung, die ältere, die rhythmisiert ist. Ja, beide Melodien werden gesungen, beide haben sich tradiert und meine Essenz wäre, die Melodie ist so gut, dass sie selbst so eine rhythmische Klettung verträgt. Und sie passt 1a zu dem Text.
Was würdest du sonst noch sagen, wenn wir jetzt schon mal überlegen, wie wird das Lied im Gottesdienst gesungen, wie wird es angewendet?
Naja, die Chorliteratur für Chöre, es gibt also so viel Interessantes dazu. Es gibt so viele tolle Chorsätze, die könnte man natürlich einbauen. Und das macht es auch nochmal berührender, wenn Menschen das mehrstimmig singen. Also ich finde es auch schön mit der Orgel, aber... Mhm. Ja.
Mir ist so beim Durchgang durch den Text nochmal bewusst geworden, das ist wieder so eins von den Liedern, wo es eigentlich sich wirklich anbietet, alle Strophen zu singen. Also ich habe mir zum Beispiel überlegt, lasst uns doch am Karfreitag eine Kreuzwegandacht machen mit 5 Stationen. An jeder Station werden 2 Strophen von dem Lied gesungen. Ja. Und es müssen ja nicht die klassischen katholischen Stationen sein. Evangelische Kreuzwege können auch andere biblische Texte auswählen, die passen.
Aber mal angenommen, du hast einen ganz normalen agendarischen Karfreitagsgottesdienst und du willst nicht alle 10 Strophen singen, was würdest denn du dann auswählen?
Ja, also wenn man an die Auswahl der Strophen herangeht mit dem Willen, der Dramaturgie des Liedes gerecht zu werden, dann muss man aus jedem der 5 Teile eine Strophe nehmen. Hm. Und aus dem ersten Teil Strophe 1-3, also würde ich auch 2 auswählen, damit der Text ein bisschen atmen kann. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, Strophe 1, 2, 4, 6, 9 und 10 zu singen.
Aber beim Singen auch finde ich das immer ein bisschen lästig, wenn ich wirklich so viele verschiedene Strophen weglasse und dann immer gucken muss, wieder vor es lese. Ich bin auch wieder durch das, wieder an die Anzeigetafel. Was kommt jetzt als nächstes? Man vergisst das ja, man behält das ja nicht im Überblick.
Aber weißt du, man könnte ja auch das Lied aufteilen über den Gottesdienst. Man singt am Anfang Strophe 1-3, in der Mitte 4-7 und am Ende dann nochmal 8-10.
Ja, das ist eine sehr schöne Idee.
Finde ich eigentlich auch gut.
Und dann ist auch schön, mit dem Chor zu singen und ich darf 2 Strophen einfach lesen oder mit einer Solistin, mit einem Solisten. Ich darf einfach 2 Strophen mitlesen und zuhören, so ein Wechsel.
Ja, schön.
Gut.
Dann sagen wir Ade und kommt gut durch. Die Karwoche.